boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pod, Star Trek im Review. Ich bin der Markus und wie immer zugeschaltet ist mein Cousin und Podcast-Kollege Jan. Guten Abend.
Moin.
Da sind wir mal wieder.
Ja, wenn du guten Abend sagst, dann hätte ich nicht Moin gesagt.
Das ist ja für jeden Hörer anders. Das ist ja so gesehen egal. Wir können ja sagen, was wir wollen.
Ja, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht ins Kölsche verfalle, weil hier ist ja bald Karneval.
Ach Gott, hör das auf. Ja, wenn das hier rauskommt, ist es zum Glück schon vorbei.
Ja. Also, eine Rakete.
Aufgrund der derzeitigen Bahnlage und Karneval werde ich den Rest der Woche von zu Hause arbeiten und nicht mehr. Ich war nur einen Tag in Köln. Das muss reichen für diese Woche.
Pass auf, dass du dir den Schlips nicht abschneiden morgen.
Nicht sowas besitze morgen, ich überhaupt nicht. Ja, das wäre morgen, aber deswegen bleibe ich ja zu Hause. Ich habe so.
Ja. Ich bleib auch zu Hause. Die Verrückten haben ein Track-Dinner angesagt am
Das ist hart.
Samstag.
Ja.
Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das Haus überhaupt verlassen will.
Ah, samstags geht's dann ja schon mal wieder, weil die Leute
normalerweise
sind schon
ja
durch vom Donnerstag und dann ist das nicht mehr so
aber
schlimm.
Aber in Oberuntermittel, sonst wo Dollendorf, ist, glaube ich, Zoch am Tag, an dem Tag.
Ja, man hat mich auch gefragt, ob ich denn am Altweiber was unternehmen möchte. Ich so, ich bin doch nicht bescheuert. Also ich meine, ich
sehe ich so aus?
Erstmal der
Umstand. Sehe ich so aus, als wäre ich 20?
Es sollte was tagsüber sein. Es sollte nicht in die Nacht gehen, aber es wäre jetzt schon partymäßig gewesen, wo ich mir denke, nee, komm. Und da die ganzen Kloppen in Köln, da musst du erstmal da hinkommen und oh Gott, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte
und vergiss die Pappnase nicht.
Nee, genau, richtig. Und nee, ja, Kostüm habe ich auch nicht. Nun ja, wie war denn im Sauerland?
Ja. Ach, im Sauerland war es auch ganz schön. Also eigentlich ja. Also, ich
habe das noch nicht. Ja,
ja, also ich habe das noch. Ich wollte sagen, ich habe das ja noch nicht erlebt, dass da mal kein Schnee liegt, weil wir sind ja immer so diese Jahreszeit da. Aber
also
dieses Jahr war
bestätigt.
Tatsächlich kein Schnee. Also es ist auch ohne Schnee ganz hübsch da. Ist halt bergig, also man muss das mögen. Ich bin ja eher so der Seemensch, also ich habe ja eher Wasser gerne. Ich müsste noch mal ganz dringend ans Meer, habe ich festgestellt.
Ja.
Aber also es ist eigentlich ganz nett da. Also
kommen
halt
komische
sagen.
Leute aus dem Sauerland, ne?
Ja, gut,
aber nicht
ich meine,
aber auch.
Ja. Ich wollte gerade sagen, also unsere Vorort-Sauerländer, die können auch nichts dafür, dass sie so komischen Kanzler haben.
Wie wir alle. Genau. Ja. Vom Pakt mit dem Teufel.
Ja, vom Pakt mit dem Teufel zum Teufelspakt.
Ja, genau. Sind wir doch direkt bei der Folge heute. Wir besprechen heute die Folge 13 aus der Staffel 4 von The Next Generation. Der Pakt mit dem Teufel. Devil's Do auf Englisch. Ja, wir steigen im Cold Open ein, direkt in eine historische Szene. Man fühlt, es ist ja auch sehr irritierend irgendwie, dass man guckt Star Trek und sitzt erstmal irgendwo im viktorianischen England. Da weiß man direkt schon, wir sind auf dem Holodeck. Wahrscheinlich.
Ja,
wir befinden uns anscheinend in einer Szene aus Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Und
Data als Scrooge.
Genau, Data spielt
Passt.
Den Ebenezer Scrooge, der gerade von dem Jacob Marley heimgesucht wird. Also die Stelle in der Geschichte, wo er ihm erzählt, du wirst heute Nacht Besuch von drei Geistern bekommen, so ungefähr.
Ja.
Und ja, es ist halt, Data gibt sein Bestes, auch verängstigt zu sein in der Szene. Und man sieht dann ja auch den Picard da sitzen, so mit Drehbuch und der macht sich ja ganz gut als Schauspiellehrer, ne? Das ist
ja, eigentlich
möglicherweise
schon.
Hat er sowas ja auch mal gemacht zwischendurch, nehme ich mal an.
Ja, gehe ich von aus. Brent Spiner darf vor allem wieder Stimmen machen. Da hat er ja versucht, er ja diesen sehr
Humbug.
Britischen. Genau. Ja, Humbug.
Humbug. Genau.
I told you.
Ja, er ist sehr in dieser Rolle auf jeden Fall drin und Picard bestätigt ihm ja auch, dass er schon ziemliche Fortschritte gemacht hat.
Bravo, Data, bravo!
Sie hatten ja schon mal diese Szene, wo sie Shakespeare gespielt haben, wo der Patrick Stewart die Doppelrolle hatte in einer Folge. Und der Data sagt halt, ja, er hat so alle möglichen Schauspieltheorien durchstudiert, die es so gibt und er ist halt beim Method Acting gelandet im Grunde, also sich da hinein zu versetzen und er versucht halt so gut wie möglich halt so ein Angstgefühl auch nachempfinden zu können.
Ich finde das ganz nett, diese Theorie, die er da aufstellt, so nach dem Motto, die Method Actors müssen eigentlich ja das selber erstmal durchlebt haben, damit sie das richtig spielen können. Aber er versucht es jetzt umgekehrt. Er macht also.
Es spielt so lange, bis es sich so anfühlt. So
genau, es spielt so lange, bis das echte Gefühl sich einstellt.
Ja, genau. Interessanter Ansatz. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja. Ne? Also, weil der Picard sagt ja auch, ja, so von Message Acting habe ich keine Ahnung. Also haben
genau. Finde ich so süß, wie Patrick Stewart das so sagt. Ja, ich habe da keine Ahnung von.
Mal gucken, was draus wird. Ne? Also, genau. Möglicherweise, also Picard meint so, ja. Wenn Data so seine eigene Interpretation da reinbringt, dann wird er wahrscheinlich da mehr von haben, als wenn er irgendwelche anderen Darsteller, also irgendwelche anderen Schauspieler kopieren wird oder so. Ja, ne? Ja. Genau. Ja, und dann sind sie eigentlich auch fertig. Das Lustige ist, die unterhalten sich ja die ganze Zeit in dem Gang vom Holodeck weg und ja. Data immer noch in diesem Schlafkostüm, diesem Nachtkostüm.
Ja, mit diesem Böbbelmützchen.
Ja, genau. Und das, man merkt auch, die laufen halt über den Gang und unterhalten sich. Da sind sehr viele Leute unterwegs dieses Mal, also sehr viele Personal. Und da merkt man erst mal, wie eng diese Gänge eigentlich sind. Da passen ja gerade mal so drei Leute nebeneinander her. Ne? Es ist ja nicht so, als du da auf größere Gruppen durchleiten könntest.
Da kommt so ein Mädel in blau gekleidet um die Ecke und guckt sich die beiden so an und grinst in sich hinein.
Ja,
so nach
stimmt
dem Motto,
so.
Ah, da ist der Picard. Der gibt jetzt gerade dem Data wieder Lebensweisheiten weiter, die er sich gerade so aus den Fingern gesaugt hat.
Irgendwie. Ja, und die denkt sich so, hier, guck mal, die Führungsoffiziere, die haben wieder Zeit für so einen Quatsch, ne, während wir uns hier
genau,
irgendwelche...
Ich muss hier arbeiten, Petri ich muss wieder auf die Lower Decks.
So. Genau. Und wieder das Holodeck ja sauber machen dürfen.
Ganz genau. Ja. Die ganzen Hundewelpen. Ich sag dir.
Den Abfluss verstopfen. Sie werden dann auch unterbrochen von Commander Riker, der sich bei Picard meldet. Der soll doch bitte mal auf die Brücke kommen. Sie hätten eine Nachricht empfangen vom Planeten Ventax 2. Picard begibt sich dann auch auf die Brücke und sie haben halt eine sehr störanfällige Übertragung von einem Föderationswissenschaftler namens Dr. Howard Clark, der anscheinend da unten auf diesem Planeten ist. Und er meint, der Planet versinkt im Chaos und die Bevölkerung wäre irgendwie in Massenhysterie und alle würden glauben, dass die Welt untergeht.
Richtig
Plünderung,
Party.
Feuer.
Ja, Zombie-Apokalypse.
Alles ganz furchtbar. Und der sagt auch so, ja, wir brauchen ihre. Und dann ist es abgebrochen, das Ganze.
Ja.
Es ist also eine sehr dramatische Situation anscheinend.
Ja, ja, vor allen Dingen das merkt man daran, dass die Musik plötzlich so dramatisch wird wieder. So ein da.
Ja,
und dann kommt der Vorspann.
Ja, so ist die Musik ja diesmal sehr interessant. Auch so beim Intro, als man zuerst am Anfang die Enterprise sieht, so ein bisschen Mystery-mäßig und so. Ist auch ein bisschen dunkler gehalten. Alles diese Folge soll so ein bisschen was Mysteriöses zeigen. Die Enterprise fliegt dann auf jeden Fall auch zu Ventax 2 hin und können dann auch wieder die Verbindung aufnehmen zu dieser Forschungsstation, um mit diesem Dr. Clark zu sprechen, der mal wieder aussieht wie so ein typischer Föderationswissenschaftler, so ein alter Mann mit grauen Haaren, der bestimmt auch irgendwo eine gelangweilte Ehefrau rumsitzen hat oder so, wie die alle irgendwo. Offensichtlich also ist auch da immer noch die Übertragung sehr schwer aufrechtzuerhalten. Der Dr. Clark sagt, dass der Mob irgendwie versucht einzudringen und anscheinend auch die Sensoren durcheinander bringt. Und der Picard lässt dann den Dr. Clark hochbeamen. Also es ist nicht möglich, das gesamte Team hochzubeamen, sondern nur ihn. Also das entscheidet der Picard dann, dass sie dann nur den hochbeamen. Da müssen die anderen erstmal gucken,
alles,
wo sie bleiben.
Ja, alles, was geht.
Ne?
Die stehen da so auf der Brücke, haben den Typen gerade hochgebeamt und er möchte dann jetzt mit dem in den Bereitschaftsraum gehen und sagt so zu seinem Number One, try and make sense of this mess. Und der Riker guckt so nach dem Wort, ja, danke. Ich habe hier ich weiß genauso viel wie du, was soll ich hier machen? So guckt der
Stimmt, der soll sich mit der Situation noch irgendwie zurechtfinden, was da eigentlich los ist, ne? Ja, stimmt. Ja, und dann,
wo soll ich da jetzt anfangen?
Ja, und dann sitzt dieser Dr. Clark halt beim Picard im Bereitschaftsraum und berichtet halt, dass die Ventaxianer ja eigentlich vor 1000 Jahren noch so eine Hightech-Zivilisation gewesen sind, mit allen dazugehörigen Problemen anscheinend. Aber dass
sie sich mit TikTok und Handys.
Wahrscheinlich, ja. und sich dann aber vor 1000 Jahren irgendwie dazu entschieden haben, das alles freiwillig aufzugeben und dann eher so eine
völlig freiwillig
etwas ländliche Lebensweise sich zugelegt
agrarische
haben.
Agrarische Society.
Wobei ich mich auch frage, wie gut kann das gehen? Ich meine, wieder zurückzugehen, also diese
ja, also
Landwirtschaft
nicht nur das. Ich
und da, alles. Ja.
Ich schmeiß das dann jetzt einfach mal an dieser Stelle ein. Ich habe da so grundsätzlich so ein bisschen Probleme mit, weil dieses Thema gibt es in Star Trek ja auch öfter mal, dass irgendwer sagt, oh, dieser scheiß Transporter, den will ich nicht benutzen, oder nein, wir benutzen hier nur echtes Lebensmittel und nichts Repliziertes und sowas, oder ja, wir haben da diese Typen getroffen, die auf irgendeinem Planeten abgeblieben waren und da mit ihren Schweinen und Hühnern hochgebeamt wurden danach. Das scheint ja, das ist so ein Thema offensichtlich in Star Trek. Ist das irgendwie der Zeit geschuldet, so die 1990er? So von
zurück
wegen,
zur Natur? Ich
ja,
weiß
die
nicht.
Umwelt geht gerade vor die Hunde und wir hatten Tschernobyl und sowas und ist irgendwie, ist nicht das da dran? Weil ich weiß
ja,
nicht.
Es ist auf jeden Fall ein wiederkehrendes Thema irgendwie, aber ich weiß nicht, ob das jetzt, also es ist auf jeden Fall ein sehr unrealistisches Szenario,
ja,
finde ich. Aber
ganz
gut,
davon abgesehen,
ja,
wer will das denn? Ich meine, will ich zurück ins agrarische Mittelalter und dann die Ratten und die Pest am Arsch haben? Also,
das weiß ich ja nicht, ob die es wirklich so gemacht haben oder ob sie einfach nur die Landwirtschaft behalten haben und alles andere nicht und einfach dann nur noch da, wie ja, soll das? Verkauft dann jeder Obst und Gemüse oder werden alle
ja,
Treadwives oder was und kochen
keine
den ganzen
Ahnung.
Tag vor sich hin mit
ja,
selbstgemahlenen Getreide und ich habe keine Ahnung, wie das
die
geht.
Die Handys gehen auch irgendwann kaputt und dann hast du kein TikTok mehr. Also ich bin,
das
ich weiß
war
nicht,
ja
ich
der
bin
Sinn
da
der Sache
so
wahrscheinlich. Das war
ja,
das.
Aber
das
was machst du dann?
Das haben sie alles abgeschafft. Ja, keine Ahnung, wie die 1000 Jahre Frieden halten konnten, ohne irgendwie.
Ja.
Na gut, die haben natürlich noch gearbeitet auf dem Acker, den letzten 1000
ja,
Jahre.
Ja,
da hast du auch
keine
Zeit,
keine Zeit sich gegenseitig auf die Mütze zu hauen. Genau.
Das wird es gewesen sein, genau. Also eine sehr seltsame Entwicklung auf jeden Fall, die der Dr. Clark da darlegt.
Vor allen Dingen, wenn du dann nachher, wenn wir dann nachher das sehen, dieses Matte-Painting von den Planeten, wo diese Pyramidendinger da rumstehen,
ja,
das
auch
sieht
mal
ja
irgendwie
jetzt, das sieht jetzt nicht so aus, als wären das jetzt nur Bauern und irgendwie Schafhirten. Das ist ja irgendwie.
Ja, es ist eine komische Mischung irgendwie. Es ist also, man hat nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie.
Ein gewisses Level an Technologie scheinen
ja,
die ja behalten zu haben.
Sie sind nicht zurückgegangen. Also, sie sind jetzt nicht ohne Technik unterwegs gewesen. Das ist wohl wahr. Ja. Der Dr. Clark sagt halt auch, dass das eigentlich eine sehr idyllische Gesellschaft gewesen ist bis dahin. Es gäbe aber halt so ein paar abergläubische Züge, die jetzt wieder zum Vorschein gekommen sind. Denn das ventaxanische Staatsoberhaupt, der Acoste Jared, der gerade das Sagen hat, ist wohl vor ein paar Jahren irgendwie so ein bisschen religiös abgedriftet und sprach.
Ich würde sagen, er hat Gott gefunden, aber das passt jetzt in der Folge nicht
ja,
so richtig.
Ja, in diesem Fall. Er hängt halt dieser Legende von Adra an und die der Dr. Clark halt nicht besser beschreiben kann als so eine Art Teufel, wie also was auf der Erde der Teufel wäre. Und das findet Picard jetzt schon mal ein bisschen seltsam als Story.
Ja, der guckt sich direkt, also ich habe den Eindruck so nach dem Motto, now we're on familiar territory, so nach dem Motto religiöse Fanatiker, mit denen habe ich schon mal gezogen
ja, nicht
gehabt,
das erste Mal, ne, so ungefähr, ja.
Ich weiß, was hier geht.
Ich wurde schon mal selber für einen Gott gehalten.
Ja,
der,
ganz genau
der
so.
Der Picard. Ja. Ja, dann haben sie anscheinend auch eine Verbindung zu dem Acoste Jared, dem Oberhaupt auf dem Planeten, der ist dann auf dem Bildschirm ist und der erzählt halt, dass der Mob den Rest von dem Wissenschaftlerteam der Föderation als Geiseln hält.
Was wollen die mit denen? Das habe ich noch nicht so, ich habe diese ganze Setups-Geschichte noch nicht so ganz verstanden. Warum?
Die rasten auf einmal alle aus, weil.
Ja. Der Teufel kommt, jetzt können wir machen, was wir wollen.
Ja, das ist Karneval halt, ne?
Ja, ich glaube es auch, ja.
Ja, und es ist halt ein bisschen seltsam irgendwie. Die behaupten dann halt auch, ja, die Prophezeiungen um Adras Rückkehr hätten sich erfüllt. Und das
er hat schon wieder Visionen gehabt.
Ja, und es hätte Erdbeben gegeben und Picard hält das alles für totalen Quatsch. Ja, okay, Erdbeben
ja,
kann schon mal passieren. Ist halt ein schlechtes Timing gewesen, wie er auch sagt.
Ja, aber immer wenn einer ankommt und sagt, ich habe Visionen, dann sage ich immer, ja, tu weniger Stechapfel in die Fliegenpilzsuppe.
Ja, das ist wahrscheinlich besser. Wer weiß, was die da so essen in dieser Agrarwirtschaft.
Ja,
naja.
Ja, die haben wieder das Getreide vorher nicht richtig. Da waren wieder diese komischen kleinen LSD-Pilzchen drin.
Genau, und dann haben sie 36 Stunden lang durchgetanzt. Oder wie das war das damals noch?
Genau. Ja, und die Troy guckt ja auch so nach dem Motto, alle bekloppt hier.
Ja, sie kann das auch nicht so ganz einordnen, das stimmt. Interessant übrigens auch, der Acoste Jared, der rockt ja so richtig schön so ein blau-goldenes Leopardenprint. Ne? Das ist ja ein sehr schönes Kostüm. Ich glaube, die haben, nicht nur für, wahrscheinlich nicht unbedingt wegen dem, aber die haben auch ein Emmy für die Kostüme bekommen anscheinend. Oder waren nominiert.
Ja gut,
zumindest.
Die Adra hat ja nachher auch alle möglichen Klamotten an. Ne? Also.
Genau, ist ja schon einiges dabei. Aufgrund dieser ganzen verwirrenden Gemengelage gibt es dann erstmal eine Besprechung der Beobachtungslounge, wo Troy dann nochmal darauf hinweist, dass die Lage auf dem Planeten halt gerade eskaliert und Data darf dann auch wieder eine Erklärbär spielen, weil der hat ja die Infos. Ja. Der erklärt dann halt.
Er hat wieder die Wikipedia gelesen.
Ja, genau, erklärt halt, was das mit dieser Adra auf sich hat. Und es ist halt so, dass der Legende nach die Ventaxianer vor 1000 Jahren halt diesen Pakt mit Adra geschlossen haben, dass sie für 1000 Jahre Frieden und Ruhe haben und keine Kriege
damals
und keine Armut und keine Hungersnöte mehr. Ja, und im Gegenzug dazu sollte dann der Planet nach der Rückkehr von Adra in den Besitz von diesem Wesen übergehen und die Bevölkerung wird dann halt versklavt. Ne? Also auf diesen Deal haben sie sich anscheinend laut der Legende eingelassen.
Ja, kann man so machen. Ist zwar scheiße, aber...
Ja, Dr. Clark sagt auch, ja, wir haben dazu auch irgendwelche Schriften gefunden, aber bis vor kurzem hat eigentlich keiner ein großes Interesse an der ganzen Story gehabt, bis dann alle komplett ausgerastet sind, offensichtlich.
Ja, wie das so ist, so mit Massenhysterie, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist so neueste Mode, alle haben gedacht, cool,
ja, genau.
Wir machen jetzt einen auf Retro, wir graben die 1000 Jahre alte Legende wieder aus.
Ja gut, ich meine, das kann man ja keinem vorwerfen, das machen ja viele.
Aber ich wollte gerade sagen, das haben wir hier auch.
Ja, eben. Ja, und Picard meint dann so, ja, ich glaube, ich muss mit dem Oberhaupt Jared mal persönlich sprechen.
Nein!
Ja, Riker auch so, dann lieber hochbeamen hier hin. Nee, und der Picard, nee, ich gehe da runter.
Wir müssen das schon vor Ort machen.
Genau. Dann nehme ich halt den Worf mit und den Data sowieso, den brauchen wir ja immer. Und die Troy auch mal zur emotionalen Einschätzung sozusagen.
Genau, die sind alle so emotional, da brauchen wir doch gleich die Frau wieder dabei.
Ja, genau. Ja, die beamen dann halt runter und da sieht man halt auch das erste Mal dieses Mud-Painting von dem Planeten, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie das...
Hübsche Pyramiden, die sie hier haben. Wäre doch schade, wenn dir was passieren würde.
So ungefähr ist die Story. ich glaube, dieses Mud-Painting wurde auf jeden Fall wiederverwendet in anderer Form für Bajor, oder? Das sind doch... für...
Irgendwie kommt mir das hier nicht bekannt vor. Ich hab
Prime
das schon mal
oder sowas.
Gesehen.
Ich meine, auf jeden Fall. Sie haben das immer wieder recycelt, solche Sachen.
Ich weiß nicht, ob sowas Bekanntes war oder irgendwie nochmal so zwischen...
Also ich meine, es kommt mir schon so ein bisschen vor, als wäre es was Bajor-mäßiges gewesen.
Ja,
halt
wirklich.
Mit anderen Gebäuden ein bisschen anders, aber ich meine, das wäre so ähnlich gewesen. Oder es ist einfach derselbe Stil gewesen, weil die haben es gibt ja einen sehr spezifischen Star Trek-Planetenstil, muss man ja mal sagen. Ne?
Muss man sagen.
Ja, die sind halt da direkt anscheinend ins Regierungsgebäude gebeamt, da wo der Jared.
Keine
auch
Security
schon,
weit und breit.
Nee, ist ja auch egal, ist ja eh alles im Chaos.
Hast du wieder recht.
Jared steht da mit seinen Kollegen und der erklärt, dass man die Situation halt nicht mehr unter Kontrolle hat. Das erklärt es auf jeden Fall.
Und er so vor allen Dingen auch so, ihr hättet nicht hierher kommen sollen, ihr seid in Gefahr. Und dann fängt auch wieder alles an zu wackeln.
Ja, aber Picard hält das alles irgendwie noch für völlig für lächerlich. Mhm. Auch so, glaubt immer noch, dass das eigentlich Quatsch ist. Von wegen beruhigen Sie sich, sind ja völlig hysterisch. So ungefähr.
Ja, genau.
So, pass,
Gott, jetzt habe ich die Szene aus Airplane im Kopf.
Genau.
Beruhigen Sie sich, Touch.
Genau.
Lassen Sie mich das machen.
Obwohl sie alle da anstehen, um der eine reinzuschlagen.
Ja.
Oh Gott, so furchtbar. Kannst du heute auch nicht mehr bringen, sowas.
Also. Wieso? Ich bin mit sowas aufgewachsen. Das ist für mich ganz normal.
Steht da nicht sogar noch diese Nonne in der Reihe, um da auch noch einmal zuzuhauen?
Ja, da steht die Nonne in der Reihe und ich glaube, die hat einen Baseballschläger dabei oder irgendwie sowas.
Um Gottes Willen, ja. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Wieder ein Film, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ja, und in diesem Moment, während sie sich darüber streiten, ob das alles richtig ist oder hysterisch, erscheint dann auf einmal eine sehr eng anliegend gekleidete Frau mit Hochsteckfrisur und sehr überbetonten Augenbögen.
Ja.
Ja, die dann da steht und so lächelnd verkündet, die Zeit ist um. Und das ist anscheinend Adra.
Guten Morgen, meine lieben Sklaven.
Guten Morgen, genau. Ja, sie hat ja auch eine sehr schöne Einstellung zu der ganzen Sache irgendwie. Sie ist ja sehr, sehr von sich überzeugt in der ganzen Situation.
Ja, vor allen Dingen finde ich das ja nett, dass der Teufel auch mit der Zeit gegangen ist. Das Erste, was sie da ja sagt, ist von wegen, jetzt möchten wir hier mal Inventur machen. Was gehört mir denn jetzt eigentlich alles?
Ja, genau. Hier ist erstmal ein Plan. Tragt erstmal alles zusammen, was ihr so erwirtschaftet habt. Ich meine, was kann schon groß sein bei so einer Agrarwirtschaft? 50 Krüge Korn oder so.
Ja, haben wir diesen Apfel.
Ja, aber der Jared ist halt auch total unterwürfig und spricht sie halt so mit oberhochdurchlauchtigster an, so ungefähr, ne? Was ihr auch gar nicht passt. Ja, genau, von wegen, ach, auf mit dem Quatsch. Ja, und sie ist ja dann so, ja, ich sag euch schon, wann ihr hier unterwürfig sein sollt, ne? Also wird sie ja schon keinen Zweifel dran lassen. Ihr fällt natürlich auch Picard auf, der da doch ganz andere Art und Weise hat, sie findet sie auch total toll, den ist ja sofort von angetan.
Hin und weg. Endlich mal ein echter Mann.
der sich dann auch als Picard, als Captain der Enterprise vorstellt und sie so sehr gut weitermachen im Grunde. So, war ein tollen genau. Job. Ist auch wunderbar. Next. Ja, Picard ist auf jeden Fall da auch immer noch sehr skeptisch und fragt eigentlich, wer sie sein soll. Was glauben sie eigentlich, wer sie sind, so ungefähr. Genau. Sie behauptet so, ja, man kennt mich ja unter vielen Namen in verschiedenen Kulturen. Also sie ist halt die Manifestation des Bösen. Unter anderem schaut sie auf den Worf und sagt, man kennt sie auf dem klingonischen Heimatwelt als Fekla, wo der Worf sagt, nein, niemals bist du Fekla, woraufhin sie sich dann verwandelt.
Schabung.
Ja, und dann einfach in so ein sehr struppiges, sabberndes, zahnbesetztes Monster ist.
Erinnert mich so ein bisschen an altägyptische Mythologie, dieses Ahmet-Tier, was einem die Seele wegfrisst.
Kenne ich nicht, gar genau. nicht, aber okay, ja.
Ja, so sieht der aus mit den Zähnen im Gesicht, so nach dem Motto, ich fress dich, ich will dir fressen. So sieht der aus.
Ein bisschen wie so ein Bigfoot, bevor er seinen Kaffee hatte morgens.
Ja. Ja, ja, nee, aber der
wie
Worf
ich sagt, aussehe, bevor ich meinen Kaffee hatte morgens.
Der Worf sagt ja auch irgendwie sowas, so, dass die Klingonen, die nicht ins Stovokor kommen, werden von dem irgendwie...
Ja, so ein Todesfresser, ja, genau. Ja, und das Geile ist, dass dieses ganze Kostüm eigentlich nur für 5 Sekunden sichtbar ist. Ne? Weil dieser ganze Aufwand, jemanden da in so ein Kostüm zu stecken, alles für so
Vor allem
später gibt es nochmal so ein Schnipsel, aber das ist ja...
Wenn sie den Teufel danach macht, ich frage mich immer, weil man sieht sie ja nur von den Knien nach oben, also sie den Teufel, keine Ahnung. Und ich frage mich, haben sie dann unten auch die Hufe angeklebt? Weil die sieht man halt nicht. Das würde mich echt mal interessieren, wie das ganze Kostüm ausgesehen hat.
Steht wahrscheinlich nur ein Crocs da oder so. Wer weiß das schon. Braucht man ja nicht, ne? Wie gesagt, Picard ist auch von Anbeginn sehr skeptisch und auch weiterhin nicht von ihrer Identität überzeugt und möchte gerne mal Zugriff auf die alten Schriften, um sich mal überhaupt ein Bild zu machen, dass Data sich mal da durcharbeitet.
Data lesen.
Ja, und erwähnt halt auch die Geiseln, die Wissenschaftler, die sich ja auch in Geiselhaft befinden, wo dann Adra sagt, was denn für Geiseln? Das wird sofort abgestellt, die werden jetzt sofort freigelassen, weil warum auch nicht, ne?
Ja, ich meine, wenn die als Geiseln da rumsitzen, können sie ja nicht für sie arbeiten. Macht das ja irgendwie auch Sinn.
So gesehen, ab aufs Feld. Richtig. Die Geiseln werden freigelassen, kehren anscheinend auch mit zum Raumschiff zurück. Dr. Clark total happy.
Yay.
Und sie haben dann halt Zugriff auf die Schriften und gehen das da mal durch. Dann gibt's mal wieder eine Sitzung in der Beobachtungslounge mit der ganzen Crew, wo sie überlegen, ob diese Adra vielleicht Teil des Q-Kontinuums sein könnte, was sie aber wieder verwerfen, weil Q sich eigentlich nicht für irgendwelche Verträge oder irgendwelche Wirtschaftsprognosen interessieren. Das ist nicht so deren Feld.
Es ist gut, dass der Data nicht dabei ist, weil der PK ja dieses Wort Flimflam-Artist benutzt. Keine Ahnung, was war das auf Deutsch?
Ach so, einfach Zauber. Ja, irgendwie so ein, ja... Keine Ahnung, Zauberer oder sowas. Das war
ja, Zauberer, ja, like a magician oder sowas, sagen sie auch immer.
Beziehungsweise,
weil Flim Artist fand ich gut.
Ja, es ist halt auch ein Scharlatan ist, ne? Da kommen sie echt relativ schnell drauf, dass, also irgendwas ist da faul. Das scheint ja so zu sein, dass die halt irgendwie vortäuscht, ne? Und das
so
ist ja
aus.
Im Grunde denen schon klar, alles, was sie da macht, kannst du halt mit deren Stand der Technik auch vortäuschen, auch irgendein Feklar. Also so gesehen ist das kein großes Problem.
Mein Hauptproblem, was ich mit der Folge habe, weil wir sind jetzt so irgendwie 10, 15 Minuten in die Folge rein und wissen eigentlich schon, was abgeht.
Ja.
Ist jetzt eigentlich nur noch, wir müssen jetzt den Rest des Planeten davon überzeugen. Das ist eigentlich alles.
Die Beweisführung ist halt, glaube ich, nur noch das Interessante. Ja. Weil es ist ja mehr wie so eine Folge, so eine Verhandlungsfolge.
Ja, so eine Gerichtssendung wird das gerade.
Ja, genau. Ja, man geht halt auch davon aus, als wenn sie das irgendwie auf eine technische Art und Weise macht, dass es ja auch irgendwo eine Quelle oder eine Steuerungsstation geben muss, von der sie das alles macht.
Irgendwo braucht sie den Strom her.
Genau. Und ich glaube, da wird der LaForge auch schon dazu beauftragt, sich das mal genauer anzugucken.
Natürlich, der Ingenieur muss das mal wieder alles machen. Ich weiß nicht, wo die ohne den LaForge wären. Ich habe nie so richtig mitgekriegt, dass der eigentlich der ist, der den ganzen Kack am Laufen hält.
Ja, sicher. Und das ist immer so ein Diver.
Deshalb hat das auch am Anfang nicht anständig funktioniert, weil die hatten keinen.
Stimmt, jede Woche einen anderen.
Jeden Tag einen anderen Haupttyp im Maschinenraum. Und
das war
nicht gut. Das ist also...
Ja, es ist durchaus besser geworden mit LaForge an der Stelle. Ja, als die Sitzung beendet ist, kommen die alle auf die Brücke zurück und da sitzt dann Adra schon sehr lasziv in Picards Sitz und bewundert ihren Planeten.
Picard, that's my fucking shit, get out.
Yes. Was soll das, ne? Genau. Ja, sie können aber im Grunde eigentlich gar nichts gegen sie unternehmen, weil Worf versucht, sie noch direkt zu holen auf Picards Befehl.
Ja. Ist denn da kein anderer auf der Brücke gewesen? Haben die das nicht gemerkt, ja, dass sie sich dahin gebeamt hat oder
das
was?
Das ist das Geile überhaupt. Da sitzen
die laufen da alle rum und denken, oh, das ist ganz normal oder was?
Nö, das sind auch so drei hinten an diesen Wissenschaftsstationen. Ja. Die halten sich komplett raus aus der ganzen Situation. Ja. Und wie so, oh mein Gott, ja, da möchte ich nichts mit machen. Zu tun haben. Aber da habe ich später wieder was zu erzählen.
Seh nicht, ich höre nicht.
Na. Genau, wenn wir heute Abend im Zelt vorne sitzen, das erzähle ich den anderen, was da wieder abgegangen ist auf der Brücke.
Kannst du dir das vorstellen?
Warte, auf einmal diese Schnäpfe in Captain's Chair. Ich habe so getan, als hätte ich nichts gesehen.
Genau. Soll das doch der Worf machen.
Ja, genau. Der wird
besser bezahlt als ich.
Der kriegt erstmal einen Schlag ab, als er versucht, die aus dem Sessel rauszuholen. Ne?
Vor allem, das ist der einzige Auftritt von Dr. Beverly in dieser Folge. Ne? Die kommt direkt angerannt. Oh, ich habe hier diesen Trikorder. Vielleicht kann ich ihm ja ein Hypospray reinhauen. Aber
bis
war
auf
nicht.
Einen Satz in der Beobachtungslounge ist das Einzige, wo sie aktiv einschreitet sozusagen. Sie wollen sie dann wegbeamen und stattdessen sitzt sie dann einfach nur vorne an der anderen Station. Welche ist das nochmal? Ich weiß, dass die Steuerung
rechts,
links. Steuerung ist rechts.
Da, wo der Data normalerweise sitzt. Würde mich jetzt auch interessieren, wie das, welche Seite eigentlich welche ist. Der Wesley hat ja immer Warp 42 eingegeben, während der Data mir den Kurs eingegeben hat oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wofür die überhaupt die beiden Stationen brauchen.
Einsatzleitung Ops. Die Ops-Konsole bietet dem Einsatzleiter eine ständig auf dem neuesten Stand befindliche Liste der gegenwärtig laufenden größeren schiffsgebundenen Aktivitäten. Diese Liste erlaubt es dem Einsatzleiter, Prioritäten einzuräumen und die vorhandenen Materialien auf die gegenwärtigen Operationen zu verteilen. Dies ist besonders wichtig, wenn zwei oder mehr Einsatzgruppen dieselbe Ausrüstung benötigen, einander ausschließende Missionsprofile mit sich bringen oder besondere Sicherheits- oder taktische Erwägungen notwendig machen.
Also eigentlich so eine Art Assistenz der Geschäftsführung.
Ja. Flugsteuerungskontrolle, CON. Die Steuerkonsole, oft als CON bezeichnet, ist verantwortlich für die tatsächliche Steuerung und Navigation des Raumschiffs. Auch wenn dies stark automatisierte Funktionen sind, ist dennoch wegen der kritischen Bedeutung zu jeder Zeit ein menschlicher Offizier zur Überwachung des Einsatzes notwendig. Der Steueroffizier, ebenfalls oft Con genannt, bezieht seine Anweisungen direkt vom kommandierenden Offizier.
Aber das ist ja das Ding, was auf der rechten Seite ist. Und das, die Ops ist auf der anderen Seite. Wäre das auch geklärt? Ja, sie sitzt auf jeden Fall in der Station, nur statt weggebeamt zu sein. Und dann kommt auch Data gerade zur Tür herein, aus dem Turbolift, stellt dann fest, ja, also ich habe jetzt mal alles durchgelesen, was hier auch diesen Vertragstext angeht. Und anscheinend ist das alles ziemlich wasserdicht. Die Adra ist sehr begeistert von Datas Arbeit und sagt so, oh,
hast fein gemacht.
Sie sind kein Mensch, also sowas machen Menschen nicht. Und er meinte, nee, ich bin Android. Und sie so, oh, das ist ein toller Bonus, jetzt gehört mir auch noch ein Android. Und wo denn erstmal so etwas irritiert alle sind, so von wegen, Moment, wir gehören nicht zu diesem Vertrag und auch nicht zum Planeten. Und sie sagt aber, alles, was sich auf dem Planeten und im Orbit befindet, gehört ihr.
Alles meins.
So gesehen ist jetzt die Enterprise auch Teil ihres Besitzes.
Das kann sie dann ja mal bei der Sternenflotte anmelden, diese Besitzansprüche. Ich glaube, die haben da was anderes.
Ja, aber der Data sagt so, ja, das kann man durchaus so interpretieren nach der Gesetzeslage und dem Vertragswerk. Ne?
Schnauze, Data.
Ja, also auf jeden Fall sind die Hürden jetzt nochmal etwas höher für alle Beteiligten an der Stelle. Dementsprechend ist der Picard auch total aufgekratzt in seinem Bereitschaftsraum. Ich glaube, der trinkt da keinen Earl Grey. Das sieht wirklich aus wie ein Kaffee. Schwarzer Kaffeejunge, sage ich nur. Also, das sieht wirklich aus.
Ich meine, entschuldige Sie bitte. Wenn einem jemand das Schiff unterm Arsch wegklauen will, dann würde ich auch Kaffee trinken, du.
Ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr drauf aus, die Adra irgendwie zu entlarven. Der Data kommt ja auch dazu und der fragt halt, warum er denn so sicher sei, dass Adra eine Betrügerin ist. Der Picard, der halt seine Pflicht darin sieht, das irgendwie aufzulösen, sagt so, dass, also es kann nicht sein. Ich gehe davon aus, dass sie den Mythos halt nur ausnutzt. Und es könnte halt auch andere Gründe gegeben haben, warum die jetzt schon seit 1000 Jahren im Frieden leben. Und das muss jetzt nicht unbedingt von dieser Figur ausgegangen sein. Und dass diese Person, dieses Wesen, was sich als Adra ausgibt, halt jetzt genau diese Ängste bedient der Bevölkerung.
Wie so ein Con-Artist.
Genau. um sie irgendwie damit auszunutzen, ne? Und das ist halt so sein Ansatz, den er da sieht. Und er sagt ja auch, Data erinnert dich halt an deine Weihnachtsgeschichte, ja, ne? Mit der Angst konnte man ja auch auf den einwirken, ne? Das ist halt, dass er seine Art und Weise verändert, der Ebenezer.
Ja, ja. Ich finde das vor allen Dingen so schön, wie er zwischendurch sagt, von wegen every second a sucker is born oder irgendwie so.
Naja, jede Minute ist ein Dummkopf geboren, ja, genau.
Genau.
Oder wie man auch so schön sagen kann, die Mutter der Dummen ist immer schwanger.
So ist das.
Ja, genau.
Wie und die Troy eben schon geguckt hat, alle bekloppt da draußen.
Alle bekloppt da draußen, genau. Ja, also Picard ist auf jeden Fall ganz besessen davon, das juristisch aufzuarbeiten und sie zu entlarven, ja, das ist klar. Ja, aber irgendwann hat sich dann der Picard anscheinend dann doch mal ins Bett begeben, weil in der nächsten Szene liegt er mich dann in seinem Bett,
ja,
wo ich mir auch denke, was ist denn da eigentlich los mit diesem Blumenbeet an seinem Kopf? Diese künstlichen Pflanzen, die ihm da ins Gesicht eigentlich, ich würde mir niemals im Leben irgendwelche Pflanzen so an mein Bett, und der liegt ja eigentlich mit dem Kopf schon fast außerhalb, also oberhalb der Bettkante, es ist alles total
ist ja noch irgendwie. Ja, vor allen Dingen hat er dann auch noch dieses komische Klamöttchen an,
ich weiß nicht, weit
was
offenes,
ist das eigentlich?
Das ist so ein Jäckchen zum vorne zuschnüren, aber weit offen oben und so eine kurze Hose dazu. Also Pyjama möchte ich das jetzt nicht nennen, aber.
Das sieht so aus, als käme er gerade von der Dusche oder so.
Ja, was er so auf Risa anhaben würde, wenn er irgendwie so unterwegs wäre.
Ja, so
wäre, ne?
Ungefähr. Schön überall hängende Haare oben raus.
Ja, genau, schön Brusthaar wieder raushängen lassen. Hat man ja schon lange nicht mehr gehabt, seit 2 Staffeln so ungefähr.
Da kommt vor allem gleich diese Szene.
Ja, und
aber da kommen wir gleich drauf.
Ja, und dann erscheint dort in seinem Schlafzimmer diese Adra, diesmal aber aufgemotzt wie sonst was. Also sie sieht sehr, sehr nach Sigourney Weaver aus Ghostbusters aus. Aber also in ihrem Dana-Suhl-Zustand, so von wegen, bist du der Torwächter? Na.
Ich bin der Schlüsselmeister.
Genau. Oder war es umgekehrt? Ich weiß es gar nicht.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, genau. Also es sieht sehr kopiert aus, finde ich. Also
ja, es ist ja auch ungefähr die gleiche Zeit.
In so einem Negligé, hochtupiert bis zur Decke, so ungefähr. Also es ist wirklich schon sehr 80s, wie sie aussieht.
Ja. Fehlen nur noch diese Schilder, die irgendwie auf die Bubis zeigen, so nach dem Motto, hier, nimm mich.
Das ist wirklich das Blink. Sie ist auf jeden Fall sehr im Verführermodus gerade und möchte irgendwie auf Picard einwirken, der da aber gar keinen Bock drauf hat. Also er
nicht so
hält
richtig.
Das für komplett plump, da einfach im Negligé in seinem Schlafzimmer zu erscheinen. Worauf sie hin dann sagt, ich kann doch ganz züchtig altmodisch sein, so wie du es magst.
Ja.
Also in so einem viktorianischen Kostüm.
Ja. Aber sie hat ihn richtig eingeschätzt, ne? Also wenn ich mich daran erinnere, wie das
stimmt.
Film mit dem Nexus ist, wo er in diesem Weihnachtsbaumgedöns rumsitzt und da läuft ja auch so eine etwas eher
sehr biedere Szene, ja. Also man könnte fast meinen, sie hätte übernatürliche Kräfte und hätte ihn gut, also nicht nur gut eingeschätzt.
Ja, vielleicht kennt sie auch einfach nur die Männer. Ich meine, das ist ja.
Naja, die andere Option ist halt, oder also stehst vielleicht auf berufstätige Frauen und verwandelt sich dann in Deanna Troi, was so ein bisschen eklig irgendwie alles ist.
Ja, von die wegen, Szene meinte ich jetzt eben, weil sie streicht ihm dann ja noch so durch die Haare. So
ja, ich hatte auch eine ganz komische Aversionsgefühl dabei. Es war ganz, ganz
es
komisch.
Ist irgendwie Inzucht, oder?
Ja, es gehört sich nicht. Ja. Don't put the pencil in the company's ink, so ungefähr. Aber und selbst wenn es by proxy ist. Also nee, ganz komisch. Ja, aber er bleibt davon sehr unbeeindruckt und hat nicht vor, sich irgendwie auf sie einzulassen. Und sagt ja auch, dass er sie für eine Betrügerin hält und auf jeden Fall ist sie davon so angepisst, dass sie ihn im Pyjama auf den Planeten runter transportiert.
Ja,
und dann steht er da
so
irgendwie
witzig
in der Forschungsstation in seinem knappen Pyjama und LaForge steht da und meint so, oh, sie hätte ich jetzt hier aber nicht erwartet.
Ich mich auch nicht. Ja.
Der Picard steht dann da und meldet sich dann erstmal beim Worf, dass er bitte jemanden vorbeischicken soll.
Beziehungsweise
ihn hochbeamen soll, was nicht funktioniert. Und entsprechend sagt er dann, bitte schickt jemanden vorbei und bringt bitte eine Uniform mit. Und der Worf so was wie Uniform.
Eine Uniform?
Und er so, ja, bitte, eine Uniform, Worf, frag nicht. So
genau. Jetzt frag doch nicht noch nach.
Ja, und sie schicken dann halt den Data runter mit dem Shuttle.
Ja. Wobei sie haben nicht versucht, die Uniform runter zu beamen. Das wäre ja noch das hätten sie ja mal testen können.
Ich glaube, das Beamen ging kann ja aber gar nicht aufbeamen. Ja, stimmt. Ne? Das haben sich. Ja gut, dann wäre ja trotzdem da unten gewesen. Möchte ne?
Ja, aber nicht. Wenigstens nicht ganz nackig.
Diese peinliche Situation.
Ja. Dass die Untergebenen nicht so sehen müssen, das ist aber gar nicht gut.
Dann begeben sich mit dem Shuttle auf den Rückflug und der Data kann den Captain auch schon ein bisschen informieren über einen Präzedenzfall, den er gefunden hat in der ventaxanischen Rechtsprechung. Da gab es
der ventaxanischen Wikipedia.
Da gab es wohl mal einen Vertragsstreit, der eigentlich eine Routine gewesen wäre, wäre nicht einer der Kläger ein Außerirdischer, nämlich ein klingonischer Handwerker gewesen, was ich mir auch lustig vorstelle. Süß. Wie sehen die Werkzeuge von einem klingonischen Handwerker aus? Das ist auch so kleine
Buttlets
zum Schnitzen. Genau.
Vor allen Dingen, ich war immer der Meinung, dass wenn da irgendwelche Streitigkeiten auftreten, dass die sich nicht damit zufrieden geben, irgendwie jetzt das Gericht anzurufen, sondern die hauen einfach drauf. Also es sind ja schließlich Klingonen.
Ja, würde man annehmen, aber irgendwie muss das ja bei denen auch funktionieren mit der Wirtschaft. Keine Ahnung, die können sich ja nicht mal alle abmetzeln, nur weil keiner die Rechnung zahlen will oder sonst irgendwas. Also, wo soll das hinführen? Ich glaube, die sind gar nicht so, die tun immer nur so.
Wahrscheinlich.
Naja, auf jeden Fall entschied die ventaxanische Regierung, dass die Angelegenheit durch ein Schiedsgericht und nicht vor einem normalen Gericht beizulegen wäre, da es sich um den einzigen Fall mit einem außerirdischen Kläger gehandelt hätte. Und das könnte im Grunde derselbe Präzedenzfall theoretisch hergenommen werden, um halt ein Schiedsverfahren mit Adra auszufechten. Ne?
Ich finde das immer wieder süß, wie die Amerikaner ihr Rechtssystem aufs ganze Universum ausdehnen. Weil, also nicht alle haben Case Law. Man kann auch einfach ganz normale Gesetze haben. Und
ja, so ist es immer, Emmy. Also ist immer sehr amerikanisch, ne? Also, was willst du machen? Es ist am einfachsten für alle. Die schreiben wahrscheinlich auch für LA Law oder so. Normalerweise die Leute, die diese Serien schreiben. Ja, und sie sind auf jeden Fall auf dem Rückflug, während Data das erzählt. Und da gibt es ja auch eine sehr schöne Szene, wie eigentlich das Shuttle so abbiegt, um nach hinten in die Shuttle-Rampe zu fliegen, was wir auch selten sehen, dass man so einen Flug auf die Enterprise zu, was ganz cool ist. Und während sie drauf zufliegen, verschwindet einfach die Enterprise und alle Alarmsignale gehen an. Wo ich mich an der Stelle aber frage, wie hat Adra das gemacht? Ist das auch nur ein Tarnfeld oder was?
Ja, das sagen sie ja nachher, aber wie ist sie da hingekommen?
Und wenn es so wäre, warum sollte das irgendwie, warum sollten die das nicht mehr checken können, dass da nichts, also ich weiß nicht, das ist schon sehr hoch angesetzte Technologie.
Ja, das wird ja nachher so Technobubble erklärt mäßig, dass sie ja irgendwie dieses Tarnfeld ausgedehnt hat und dann irgendwelche Interferenzen, dass sie nicht mehr miteinander reden konnten. Aber ich meine, der Riker ist da auf dem Kackschiff, der ist jetzt auch nicht zum ersten Mal. Ich denke mal,
die müssten ja wissen, dass die irgendwo anders gewesen sind.
Die haben
da
irgendwie noch so 2 Tage lang dann im Orbit rumgegammelt und ein Däumchen gedreht oder was? Das kann mir nicht vorstellen. Ja, deswegen, aber das ist am Rande.
Ja, dementsprechend müssen Data und Picard umkehren und fliegen zurück zu der Forschungsstation auf dem Planeten, wo LaForge halt auch sagt, ja, die Enterprise scheint in einem Umkreis von einem Lichtjahr nicht geortet worden zu sein. Aber offenbar hat es wohl irgendwie einen Anstieg von Z-Partikeln gegeben.
Ja, frag mich nicht.
Die auf eine möglicherweise auffindbare Energiequelle hindeuten könnten. Das heißt, das, was wir schon angenommen haben, dass es irgendwo eine Station geben muss, die das alles beeinflusst. Ne?
Die griechischen Buchstaben waren aus, deshalb haben wir jetzt Z-Partikel.
Genau, Omega. Das Omega-Partikel ist ja was anderes. Ne? Das kommt ja wohl zum anderen Einsatz. Ja, und Adra erscheint dann auch in dieser Forschungsstation.
Die hat ja nichts Besseres zu tun.
Genau. Erzählt erstmal, ja, meine Enterprise, die ist auf jeden Fall in Sicherheit.
Das ist genau da, wo ich sie hingetan habe.
Genau, und Picard fordert sie halt zu einem Schiedsspruch heraus.
Ich dachte, ein Duell Mano a Mano.
Ja, so ist der Picard ja nicht.
Das wäre der Sisko gewesen.
Möglicherweise, ja.
Der wäre sich auch nicht so schade gewesen, der einen reinzupfeffern.
Ja, also er sagt, wenn sie verliert, dann muss sie den Anspruch auf den Planeten aufgeben. Und erinnert sie daran, dass sie ja nichts zu verlieren hätte, wenn ihr Anspruch so unanfechtbar sei, wie sie behauptet, wo sie dann sagt, ich hätte aber auch nichts zu gewinnen, der Planet gehört mir ja schon längst. Also warum sollte ich das tun? Picard sagt dann so, ja, also ich könnte ja hier noch was anbieten. Ich weiß, wo der sagenumwobene Smaragd, der heilige Kelch von Rix, naja, es ist der Satell, so Smaragd, irgendein Edelstein auf einem Planeten so ein gefunden worden ist, anscheinend der so lange geschickt wurde. Anscheinend weiß sie genau, wovon er redet und sie ist zwar irgendwie angetan, aber das reicht ihr dann doch nicht.
Ich habe auch so das Gefühl, dass das vielleicht ein Test war, dass das auch so ein teuflisches Steinchen ist, ob sie das kennt überhaupt.
Ja, ja, genau, stimmt. Ob das irgendwas ist, was vielleicht auch für sie interessant sein könnte, wenn sie so Wegelagerer ist.
Genau.
Sie schlägt dann hingegen vor, wenn sie gewinnt, dann möchte sie Picard haben, mit Leib und Seele und ohne Vorbehalte. Der willigt dann auch ein. Woraufhin sie ja schon mental ihn vernascht, von wegen, ich werde dich morgens, mittags und abends irgendwie vernaschen, so ungefähr. Also, meine Güte, das ist aber auch, das sind Aussichten, sind das. Naja.
Ja, ich weiß auch nicht. Was ich an dieser Szene übrigens am schönsten finde, ist, dass die Adra sagt von wegen, do you not believe what you see with your own eyes?
Ja.
Weil das ist im Prinzip ja fast wortwörtlich das Gleiche, was der Scrooge am Anfang an den Kopf geworfen bekommen hat von dem Geist.
Genau, ja, stimmt. Ja,
das sind jetzt so diese Parallelen. Vertauschten Rollen so ein bisschen, genau.
Ja, auf jeden Fall soll sie sich dann für einen Schiedsrichter entscheiden und sie wählt natürlich Data, weil er halt wahrscheinlich am besten geeignet ist für diese ganze Sache, weil er ist halt, kann weder lügen, ist nicht voreingenommen und lässt sich auch nicht beeinflussen.
Und sie ist sich von ihrer Sache so sicher, dass sie auch den Data nimmt.
Genau, und der Data sagt so, ja, das könnte durchaus ein Problem sein. Also er geht, nimmt es im Picard nochmal so beiseite und sagt so, also, ne, wenn die Ader recht hat, dann muss ich ihr halt auch recht geben. Und der Fall liegt jetzt gerade ein bisschen, ist schon mal wackelig, ne, alles in allem.
Ja, das sieht jetzt noch nicht so gut aus für dich.
Ja, und er müsste halt nach mentaxischem Recht halt überzeugend das alles darlegen, im Zweifel halt zu ihren Gunsten entscheiden, wo Picard dann aber sicher ist, ja, also ich habe jetzt auch keine bessere Wahl als sie, weil also wer sollte mich besser vertreten oder diesen ganzen Fall besser vertreten können als Data?
Ja, vor allem bei diesen ganzen Bekloppten, die da draußen rumlaufen.
Ja, genau.
Die
alle
so Adra.
Eben, genau, ist ja wirklich der einzige, also ist ja für beide Seiten der beste Schiedsrichter.
Ja.
Dementsprechend treffen sich dann auch alle zusammen in dieser Town Hall. Ja, sie haben das irgendwie als hergerichtet, als einen Gerichtssaal. Der Data hat dann seinen Platz mit irgendwelchen tollen Bannern im Hintergrund. Und ja, es stehen dort Stühle, die sie auch schon, wie ich gelesen habe, für den Adams Family damals benutzt haben. Das sind wohl dieselben Requisiten. Cool. Das sind also Standarddinger. Die gibt's, die sind da immer vorhanden und das war wohl auch schon benutzt worden. Genau. Sie sitzen also dann da zusammen mit dem Jared auch, der eigentlich als wichtigster Zeuge für beide Seiten fungiert.
Ja, eigentlich auch als einziger Zeuge, weil sonst reden sie ja nur miteinander, ne?
Ja, es gibt sonst irgendwie keinen, der da sonst irgendwie was zu sagen hat anscheinend.
Ja.
Der schildert halt die verzweifelte Lage von Ventax 2 vor 1000 Jahren, der die Bewohner dazu trieb, halt diesen Pakt mit Adra zu schließen. Mhm. Und was den Planeten dann allmählich in einen friedlichen, agrarischen Zustand verwandelte.
Das ich immer noch bezweifeln möchte.
Was Picard auch bezweifelt, der legt auch direkt Einspruch ein, weil Adra halt den Anspruch erhebt, dass sie ja dafür verantwortlich ist, wo er sagt, das ist überhaupt nicht gesagt, ne? Das muss überhaupt nicht stimmen, was der Data aber erstmal so nicht zulässt, weil bisher steht es irgendwie erstmal außer Zweifel für ihn. Daraufhin möchte Adra halt den Picard befragen, wo der Data sagt, ist halt etwas ungewöhnlich, aber von mir aus, wo sie dann sagt, ja, wenn das nicht so ist, wie erklärst du denn diese ganzen Kräfte, die ich habe und demonstriert halt ihre Möglichkeit, Erdbeben auszulösen oder sich halt auch in den terrestrischen Teufel zu verwandeln. Und das ist ja wirklich also der Standardteufel schlechthin im roten Kostüm. Ja. Wie du gesagt hast, man sieht leider nicht, ob die Hufe unten dran sind. Das ist sehr genau.
Normalerweise wäre der Teufel nackig und das ist in dem Fall jetzt
es sieht eher aus wie so ein Halloween-Spandex-Kostüm mit einer sehr gut gemachten Kopfmaske halt. Aber ansonsten sehr klischeeartig. Und Picard meinte so, ja, es ist jetzt, kann ich jetzt so nicht erklären, wie du das machst, ne? Und fühlt sich jetzt Adra natürlich erstmal bestätigt. Ja, diese Aktivitäten im Gerichtssaal haben auch in der Forschungsstation sich gezeigt, in diesem verstärkten Aufkommen von Z-Partikeln. Wodurch LaForge und Dr. Clark die Energiequelle wahrscheinlich mehr eingrenzen können, wo das herkommt.
Ja. Triangulierung.
Ja,
und so.
Und anscheinend gibt es einen westlichen magnetischen Pol auf diesem Planeten, weil darüber muss dieses Ding wohl schweben. Also kann ja sein, dass der magnetische Pol sich woanders befindet, aber...
Was ich noch fragen wollte, ist, was ist das eigentlich für eine zusammengemeckgeiverte Monstrosität, die der LaForge in der Hand hat?
Stimmt, dieses Klemmbrett mit einem, was ist das, ein kleines Sauerstoffflasche
und Beschleuniger.
Aber ich habe das Gefühl, dass das schon mal als Requisite benutzt worden ist, aber ich bin mir nicht sicher.
Ich hatte auch das Gefühl, dass da irgendwie zumindest was Ähnliches schon mal vorgekommen ist, aber ich weiß es auch nicht.
Ja, es ist wirklich aus einem Klemmbrett, wo so eine kleine Gasflasche mit einem roten LED-Display oben dran geklatscht.
Ja, und irgendwelche Kabelchens und Knöpfchen.
Ja, und noch so eine Platine draufgeflanscht. Und es ist also, da hat man sich, das war wirklich jemand bei einem was durchgegangen. Also,
ja. Ja.
Es sieht jetzt nicht so Hightech-mäßig aus. Also.
Aus irgendeiner anderen Sci-Fi-Serie war das übrig geblieben, glaube ich.
Könnte genauso gut damit so einem Patch stehen, aber nein, er hat diesen Bokolyten da in der Hand.
Ja. Währenddessen im Courtroom.
Ja, da geht der Picard das Thema mal von einer anderen Seite an. Mhm. Er fragt nämlich den Jarrett.
Was haben die Römer je für uns getan?
Ja, so in etwa. Der fragt ihn halt mal, wie ist denn das damals vor 1000 Jahren gelaufen? Hat denn die Adra einfach geschnipst und ihr habt im Paradies gelebt? Oder was ist passiert? Der meint so, nö, eigentlich so war es so. Wir haben dann nach den ganzen Vertragsabschlüssen anscheinend
genau, wir haben eine neue Regierung
gebildet. Genau, haben ein neues Wirtschaftsmodell erarbeitet. Und anscheinend, ja, auch die Waffen alle eingesammelt, also hatte Picard auch gefragt, also hatte ich irgendwie die Waffen alle verschwinden lassen oder so. Nur das haben wir alles schon selber gemacht und dann hat die Bevölkerung halt irgendwie daran gearbeitet, das irgendwie alles wieder zu säubern, den Planeten. Mhm. Ja, und während er diese Prozesse halt so beschreibt, fragt der Picard halt so nach Adras Rolle dabei immer wieder. Ne? So, also hat sie denn irgendwas?
Hat sie überhaupt
mal Müll aufgehoben, wenigstens irgendwas getan? Und gibt es jetzt keine Hinweise darauf, dass sie da irgendwie Einfluss drauf genommen hat, sondern dass die Bevölkerung dieses Planeten eigentlich im Grunde selber geschafft hat, in sehr kurzer Zeit ihre Gesellschaft komplett umzustrukturieren. Wo man jetzt aber auch fragt, ist es da eine extrinsische oder eine intrinsische Motivation gewesen?
Ja. Also ja, das frage ich mich eigentlich bei der Folge so die ganze Zeit. Was ist eigentlich aus denen nachher geworden? Aber das können wir nachher besprechen.
Ja, aber es ist ja schon die Frage, warum haben sie das getan? Also wenn sie auch so eine Erwartung eines Paradieses sind, dann müssten sie ja nichts tun. Wenn sie unter der Androhung stünden, dass irgendwas passiert, wenn sie sich nicht ändern, dann wäre es ja irgendwo logisch, dass sie alles verändert haben. Aber es kommt gar nicht so richtig raus. Aber es bleibt auf jeden Fall festzustellen, dass sie anscheinend das alles doch ziemlich gut alleine auf die Reihe bekommen haben.
Ja, und trotzdem fragt er ihn ja so, und? Was hältst du davon? Ja, Adra war das. Das ist völlig, das ist dem ja... Ja,
für den ist das so religiös.
Das ist so. Was fragst du mich da? Natürlich war die das.
Ja, die Adra fragt ihn das ja auch nochmal, ne? Und der ist ja auch sehr eingeschüchtert, was das angeht. Hm? Also von wegen, meinst du, dass ich jetzt so zu eurer Rettung gekommen bin und dass ihr ohne mich das überhaupt jemals hinbekommen hättet? Wo er doch sagt, nein, das war schon in deiner Verantwortung. Hm. Er ist halt auch sehr, sehr eingeschüchtert von dieser Figur.
Ich habe also meinen Vertrag erfüllt.
Ich habe meine Seite meines Vertrags eingehalten, genau. Ja, Picard ist da auf jeden Fall dann ein bisschen so, unter der Aussage erstmal jetzt auch so, steht er erstmal da
und kann
nicht, sieht nicht so gut aus, muss erstmal gucken, wie es weitergeht. Dann betritt aber LaForge den Gerichtssaal. Und Picard sieht seine Chance, beantragt erstmal eine kleine Unterbrechung und bespricht sich mit dem LaForge, wo ich glaube, die Adra auch schon ein bisschen verdächtig guckt.
Die guckt so nach dem Motto, vielleicht hätte ich den Ingenieur hypnosaften sollen statt den Captain.
Ja, genau. Den hätte man vielleicht eher beeinflussen können mit so einer Diana Troy-Vision. Gottes Willen.
Ja, hätte sie ja nur die Dingens auspacken müssen. Hier, wie hieß sie nochmal? Lea Brahms.
Ja, stimmt, genau.
Wäre der ja voll drauf abgegangen.
Wahrscheinlich, ja. LaForge erklärt dem Picard, dass Adras sogenannte magischen Aktivitäten es denen ermöglicht hat, halt die Energiequelle zu lokalisieren. Und es handelt sich dabei um ein Schiff im Orbit über dem Magnetpol, wie sie schon vermutet haben. Und das wird wohl durch eine Art Abklatsch eines romulanischen Tarnfelds irgendwie getarnt. Das können sie halt nicht sehen.
Irgendwas zusammen MacGyvert, wie gesagt.
Genau. Wie sie dann auch erklären, die Enterprise hat halt nie die Position verlassen. Sie war anscheinend nur von den Tarnschilden von dem Adras Schiff umgeben. Und dass die überhaupt, ich meine, was muss denn da los sein auf der Enterprise? Die müssen die ganze Zeit wirklich versuchen, da irgendwie mit denen Kontakt aufzunehmen.
Ja, wie gesagt, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Riker die ganze Zeit auf der Brücke gesessen hat und Däumchen gedreht hat. Das kann doch nie sein.
Naja, nutzen wir mal die Zeit, wenn der Chef nicht da ist.
Ja, genau. Irgendwann muss wieder feucht durchwischen, im Holodeck ist schon klar.
Wir sagen einfach, wir waren nicht da, wir haben das gar nicht mitbekommen. Es ist überhaupt gar keine Zeit vergangen. Naja, sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit gefunden, Adras Schiff irgendwie Kontakt aufzunehmen. Mhm. Die hat ja anscheinend auch eine Crew an Bord, die macht das ja nicht alleine. Ne? Ja. Das läuft ja nicht.
Scheinbar. Ist ja haben wir auch nie Einzelfall gesehen irgendwie. So. Hätte ich mich mal interessiert, dass sie die dann irgendwie so nachher abführen oder sowas.
Ja
vor allen Dingen haben sie jetzt irgendwie noch eine Stunde Zeit und der LaForge muss das jetzt in einer Stunde wieder zusammen.
Wie das immer
frimmeln.
So ist.
Wie immer.
Genau, der Picard hat mich jetzt einen Plan.
Also ich möchte eigentlich nicht, seinen Job möchte ich eigentlich nicht haben, weil irgendwie es hängt immer alles am Ende am LaForge. Mach mal.
Das kenne ich nicht anders als der Grafik. Also so gesehen ist das immer bei Mediengestaltung nicht anders.
Das ist so der typische Arbeitnehmer, der am Ende das implementieren muss, was sich die Oberen da oben ausgedacht haben.
Und die Welt rettet damit. Ja,
ja, genau. Und keiner, dann sagen sie mir alle, oh, der Picard hat das alles gelöst. Nein, der LaForge war das.
Ja, sie haben auf jeden Fall jetzt den Zugriff auf dieses Schiff und das werden sie dann auch anscheinend nutzen. Denn eine Stunde später in dem Gerichtssaal treten sie dann wieder zusammen und der Picard greift das Wort und verkündet, dass Adra keinerlei Kräfte besitzt. Und Jared ist davon doch ziemlich verwirrt.
Wie jetzt?
Und sagt, ja, wir haben doch die Macht von Adras gesehen, ne? Und der Picard, ja, das ein bisschen Magie, ne? Und dann sagt
das
er so,
kann ich
das
auch.
Kann ich auch. Und macht dann so ein bisschen wie der Q halt so einen Fingerschnippen. Der hat das ja auch immer so gemacht.
Und alles wackel, wackel,
ja, und
wackel,
da gibt's
wackel,
auch
wackel.
Ein kleines Erdbeben. Das ist dann auch schon mal für Adra natürlich so, oh, ich glaube, die sind mir auf die Schliche gekommen. Dann erscheint er dann selber auch als dieser Feklar, dieses klingonische Monster. Und Picard erklärt dann, dass das Team mittlerweile die Kontrolle über Adras Schiff übernommen hat und die beobachteten Demonstrationen halt mithilfe von ausgeklügelten Transporter, Holographie und Traktorstrahltechnik inszeniert haben.
Schnickschnack halt.
Und dass das Ganze halt gesteuert ist über den Kommunikator und der halt nur die Befehle gegeben hat und die das am anderen Ende halt umgesetzt haben. Ja. Picard bemerkt dann auch noch so, dass Adra halt in einer Sache die Wahrheit gesagt hat, dass sie unter vielen Namen bekannt ist. Denn sie haben halt natürlich auch die Aufzeichnung des Schiffes angeschaut und sie weisen sie halt als eine berüchtigte Betrügerin aus, die allein in diesem Sektor unter mindestens 23 verschiedenen Decknamen bekannt ist. Also sie hat sich auf jeden Fall schon ein bis mehrere Namen gemacht.
Finde ich auch ganz spannend, so eine Profikarriere im Bescheißen von Leuten ist.
Ja, und irgendwie war es jetzt hier so ihr ganz großer Coup, irgendwie so einen ganzen Planeten zu übernehmen. Ja, ne? Ja, da sagt sie dann so, ja, okay, dann entlasse ich diesen Planeten mal seinen Verpflichtungen und begebe mich auf ein Schiff. Da holt aber dann der Jared dann doch noch die Securities mal wieder hervor, die anscheinend jetzt doch wieder einsatzfähig sind. Ja, und dann wird sie da halt abgeführt.
Die sieht so aus, so, those damn meddling kids.
So. Sie ist aber, ja, sie scheint jetzt nicht so richtig eingeschüchtert zu sein, sagt dem Picard auch noch so, also, sie haben echt was verpasst mit mir.
Sie hätten da echt was. Echt Spaß haben können.
Ja, auf jeden Fall.
Bin mir nicht so sicher. Der Picard ist ja nicht so unbedingt für den Spaß bekannt.
Nee, woraufhin sie sich dann verabschiedet und Data Picard dann wieder zur Enterprise zurückkehren. Ja, und das ist dann eigentlich schon die Folge gewesen.
Das war es im Großen und Ganzen, ja. Permission to speak candidly, sir.
Also grundsätzlich, ich finde sie ja sehr spaßig. Ich mag
das. Ja, das ist eine der wichtigeren Folgen,
ja. Ja, ich finde sie, als Figur sehr lustig, weil sie wirklich sehr so campy 80s ist. Das ist so. Und sie auch von der Art und Weise, wie sie mit allen umgeht, sehr lustig ist. Ja. An sich ist das auch so eine Folge, das ist so eine Folge, die ich mir auch mit meiner Mutter angucken würde, die mit Star Trek sonst nichts am Hut hat. Also das war so eine, sehr gut nachvollziehbare Lektion in kritischem Denken ist, was ja oft von Star Trek auch propagiert wird. Also nicht alles glauben, nicht jeden religiösen Schnickschnack sofort so annehmen als das, was er ist, sondern vielleicht mal hinter die Kulissen gucken und gucken, ob da nicht vielleicht doch einfach nur jemand ist, der über mehr Technologie verfügt und einen einfach was vormacht, ne? Und sich auch nicht irgendwie von Leuten irgendwie so ins Boxhorn jagen zu lassen, dass man sich da unterwürfig denen ergibt, ne? So ungefähr.
Man muss einfach nur eine gute Story erzählen. Das ist eigentlich schon alles, was man als Con-Artist machen muss. Man muss einfach nur überzeugend den Scheiß rüberbringen.
Ja, genau. Und das ist es ist halt eine schöne, es ist eigentlich eine relativ einfache Story gewesen in dem Sinne, aber ich fand sie sehr unterhaltsam. Also
das auf jeden Fall.
Ja.
Es leidet halt ein bisschen drunter, dass man halt wenn man die Folge schon kennt.
Ja klar, es ist eigentlich schnell klar, dass er irgendwie, es wäre cooler, wenn das wirklich bis zum Ende, wenn man da ein bisschen mehr so das Gefühl hätte, du hast wirklich mit einem übermächtigen Wesen zu tun. Wobei ich sagen muss, als sie dann wirklich dann hinter in diesem Gerichtssaal entlarvt wird, ich finde, da fällt sie auch, also auch so, nicht nur auf dem Bild, sondern sie fällt auch so ein bisschen so in sich zusammen als Figur, weil sie dann wirklich so okay, sie ist ja wirklich nur so eine einfache, irgend so ein Gauner halt, ne?
Ja, aber wie du auch schon sagst, von wegen, dann sagt sie dem PK noch, du hättest eine gute Zeit mit mir haben können. Sie fängt sich auch relativ schnell wieder, habe ich den Eindruck.
Ja, ich weiß nicht genau, was sie jetzt mit der vorhaben, ob sie da die im Gefängnis sitzen lassen oder was auch immer die jetzt mich überlegen.
Ich gehe mal davon aus.
Ja, und was passiert mit dieser Gesellschaft jetzt an sich eigentlich? Bleiben die jetzt bei dem Leben?
Das ist das, was ich mir die ganze Zeit vorstelle, wie da dann jetzt die Party abgeht, so nach dem Motto, oh, wir haben gar keinen Teufel, wir können wieder Party machen, wir wollen wieder Handys und TikTok haben.
Ich habe keine Ahnung, also ob die wirklich so drauf sind oder, das wäre natürlich auch mal sowas für Lower Decks gewesen, die haben ja schon mal so Geschichten nochmal weitererzählt. Also zu dem Planeten sind sie, glaube ich, nicht zurückgekommen.
Da hätte man nochmal vorbeifliegen können, so nach dem Motto, an jeder Ecke geht irgendwie so eine Party ab und...
Grundsätzlich sind sie ja nicht abgeneigt von außerirdischen Besuchern, weil so gesehen könnten sie ja dann auch der Föderation beitreten mit ihrer Art und Weise. Hätten wahrscheinlich nicht viel davon, aber na gut. Warum? Vielleicht können sie ein bisschen Getreide verticken oder so.
Getreide verticken. Ja, es geht ja aber auch drum, dass man vielleicht in einer größeren Gemeinschaft nicht ganz so naiv und blauäugig alles denkt. Wie jetzt, ich meine, wenn man mehr Kontakt zur Außenwelt hat und mit solchen Sachen eher mal konfrontiert wird, dann denkt man vielleicht nicht direkt an den Teufel, wenn da so eine Tussi auftaucht.
Das stimmt, dann lässt man sich nicht so sehr direkt übers Ohr hauen, das ist wahrscheinlich so. Ja, wäre vielleicht ganz gut für die Ventaxane. Ja, interessant finde ich vom Produktionstechnischen her noch, dass das im Grunde ist das eigentlich schon ganz als Drehbuch gewesen, als die Grundbasis. Das war nämlich eigentlich schon für die Originalserie gedacht. Dann war es nochmal irgendwie adaptiert worden für Star Trek Phase 2, also für die 70er-Jahre Star Trek-Serie, die es niemals gegeben hat. Genauso wie die Story The Child, wo die Deanna Troi halt schwanger ist. Das ist halt auch so eine Story, die auch erst später verbraten worden ist.
Ja, bei der hier kann ich mir das durchaus vorstellen, weil da die technischen Möglichkeiten in den 60ern immer noch nicht so wirklich gegeben waren. Also diese ganzen Masken
und halt
Screen-Effekte.
Alberner ausgesehen wahrscheinlich nur. Ja, es ist dann mal so gewesen, dass wohl auch wieder so eine Zeit war, langwieriger Streik der Drehbuchautoren und so. Da haben sie das dann halt das alte Drehbuch mal hervorgeholt. Und sie wollten dann eigentlich erstmal nur die Crew austauschen, dieselbe Story erzählen. Das hat aber irgendwie so nicht ganz gepasst. Es wäre irgendwie zu albern gewesen, weil es wohl im Original sind sie halt auf irgendein Wesen getroffen, was auch so einen Anspruch auf den Planeten hält. Und da wäre dann der Bordcomputer der Enterprise sozusagen als Schiedsrichter eingetreten. Hatten ja keinen Androiden zu der Zeit damals.
Ja, und der Spock war dann doch zu emotional oder was?
Keine Ahnung. Aber es war dann halt nicht so gut überarbeitbar in dieser Art. Und dann hat der Michael Piller anscheinend auch die Melinda Snodgrass, die ja auch Drehbuchautorin ist, nochmal zu einer minimalen Überarbeitung herangezogen. Und das war halt, wie gesagt, nur die Figuren austauschen hat nicht so funktioniert. Und dann haben sie... noch mehrere Leute haben noch mehrere andere Drehbuchautoren da dran gelassen. Und es ist interessant, dass die Folge eigentlich so gut funktioniert, weil man denkt, da haben hinterher anscheinend 15 Leute haben das überarbeitet. Also das man sagt ja sonst immer so, viele Köche, ne, ist keine gute Idee. Also Verderben den Brei ist trotzdem, finde ich, dann doch eine ganz konsistente, relativ schlichte Story, aber ganz gut doch dabei rausgekommen. Bester Teil eigentlich, dass sie den Teufel halt in eine Frau verwandelt haben, fanden die halt also als Twist ganz cool.
Ja, ist mal was anderes, ne?
Genau.
Der Teufel trägt Prada, sag ich nur.
so in etwa. Also, die war aber auch wirklich in ein Kostüm eingenäht, ne? Ja, und die Rolle der Adra wurde ja dann dieser Martha Dubois gegeben. Die hat schon öfter mal auch für Rollen vorgesprochen bei Star Trek, aber wurde halt nie genommen, weil es nie irgendwas gab, wo sie genau drauf gepasst hat. Ja. Und als sie dafür vorgesprochen hat, da waren die sofort, waren die davon überzeugt, dass sie genau die Richtige dafür ist. Also sie hat sich direkt in die Rolle eingefunden.
Ja, genau. Was man von dem Wissenschaftler-Typen nicht so sagen kann, der kommt ein bisschen steif und altbacken
daher, habe ich den Eindruck. Deswegen ist der typische Föderationswissenschaftler, der eigentlich schon viel zu alt ist, um noch zu arbeiten und eigentlich sich mal um seine Ehefrau kümmern sollte und nicht irgendwo fernab der Heimat noch irgendwie vor sich hin zu forschen.
Ja, wer weiß, was die in der Zwischenzeit treibt.
Ja, genau. Läuft auch wahrscheinlich mit einem Champagnerglas durch die Gegend und macht die Leute kirre. Ja, es waren sie auf jeden Fall sehr überzeugt von dieser Miss Dubois, die das dann gemacht hat. Und entsprechend hat sie das auf jeden Fall ganz gut gerockt. Also es ist insgesamt, hat mir diese Folge sehr gut gefallen. Ich würde sie, wenn wir jetzt mal zur Wortbewertung kommen, sogar tatsächlich... Das ist schon auf eine 7,5, ist für mich das schon. Ja, weil sie mich sehr unterhält.
Kannst du machen. Ich habe ihr eine 7 gegeben. Das ist ja relativ nah bei weil ja. Es ist grundsätzlich, stimme ich dir da schon durchaus zu. Ich habe halt so meine Probleme mit diesem Setup von wegen die idyllische Agrargesellschaft und es ist so ein bisschen so
ein bisschen fragwürdig.
So konservativer Traum, habe ich den Eindruck. Das ja, ist so dieses.
Habe ich gar nicht mal so gesehen, aber ich finde es halt ein bisschen unglaubwürdig, ja. Dass das irgendwie, wie das umgesetzt ja. sein soll.
Also, funktioniert ja. das so? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten, also wie gesagt, das Thema ist gut.
Ja.
Das haben sie gut umgesetzt. Das ist so eine Folge, die eigentlich mal jeder so gesehen haben sollte. Eben, wie du sagtest, dieses.
Ja, ja.
Ne, dieses, das bringt dieses Star Trek-ige so richtig rüber, was bei TNG ja häufiger der Fall ist. So
ja, und gleichzeitig
den Aberglauben ein bisschen bekämpfen.
Ja, und gleichzeitig ist doch Star Trek unabhängig irgendwie, weil sie halt ja. so eine ja, allgemeingültige halt so ein Story ja. irgendwie erzählt ja. auch. Ja, da gibt es einige Folgen von, die man Leuten ja. vorsetzen kann, die auch.
Ja, man muss nicht wissen, wer die da auf der Brücke sind und was sie da treiben. Das muss man alles gar nicht wissen, weil das ist, ja, genau. Also das ist relativ. Also das kann eigentlich jeder sich angucken.
Ja, aber sie ist halt nicht die stärkste Court, ja. wie ja. heißt es noch, Episode. Also wo die mal wieder ja. so im Gerichtssaal Gericht spielen. Da gibt es ja. noch bessere natürlich. Aber es bot sich natürlich hier an, das so zu machen für ja. die Argumentationsführung. Ganz cool. Ja.
Jo, ansonsten, die Schauspieler waren eigentlich alle durchweg okay. Naja. Ist mir auch nicht groß was aufgefallen. Also die aufgetreten sind, ne?
Ja, also. Bis auf die drei. Der Forscher war nicht so. Ja. Dieser Jared. Cooles Kostüm und ja.
Ja, ich habe den Eindruck, der bringt das aber auch diese leichte Naivität relativ gut rüber, dieses, oh, das ist der Teufel, ich
naja,
muss jetzt
der
hier
ist so
auf den Boden in den Staub
sinken. Erkenntnis und ja. kritischem Denken.
Wie
ja.
ist der da eigentlich Chef geworden? Aber ist eine andere
naja
Frage.
Gut, in so einer Gesellschaft brauchst du ja keinen, der besonders kritisch ist, wenn eh alle in Frieden leben. Dann kannst du auch irgendeinen
ja,
Schlumpf da
so
oben hinsetzen. Also.
Ja, er muss einfach nur den Laden am Laufen halten. Ne?
Ja, genau. Hauptsache ein schönes Kostüm
so
mit Leopardenprint.
Halt. Ja, ja, es ist doch, muss doch sein. Es ist halt, war übrig, war gerade im Angebot im Schneiderladen.
Genau. Ja, dann ist das ist doch vollkommen in Ordnung. Also ja. die vierte Staffel hat sich ganz gut gemacht bisher. Wir sind ja jetzt schon bei Folge 13 und haben damit auch schon Bergfest.
Die Hälfte rum.
Ja, tatsächlich. Genau. Und bisher macht sich ja ganz gut. Und da kann man ja mal schauen, was denn die nächste Folge ist. Die nächste Folge ist Clues. Beweise.
Das ist jetzt nicht auf Anhieb.
Nachdem die Enterprise ein Wurmloch passiert hat, gibt es mehr und mehr Rätsel auf dem Schiff. Bei der Suche nach Antworten gerät Data immer mehr in den Fokus und schließlich unter Verdacht gelogen zu haben. Doch sein Schweigen ist begründet. Das mag ich auch. Das ist ein bisschen, auch wieder so ein bisschen Mystery. Das ist das, wo die am Anfang alle
die
bewusstlos auf der Brücke rumliegen und nicht wissen, was passiert ist. Ne? Ja, sowas mag ich auch. Ja, die haben wirklich ein paar starke Folgen in der vierten Staffel und das ist auch, glaube ich, wieder eine von denen.
Ja, also ich glaube, die hat was. Die kann was.
Die haben einen Lauf.
Ja, weil das ist wirklich das ist auch wieder so eine Data-Folge halt. Ich meine, er ist in dieser Folge ja schon relativ viel dran gewesen.
Und diesmal auch Data unter einem anderen Aspekt, weil er diesmal als Verdächtiger irgendwie da steht. Ja, das kann man doch erstmal so stehen lassen.
Kann man mal
vielen Dank, Jan, dass du die Zeit genommen hast.
Immer gerne.
Vielen Dank an die lieben ZuhörerInnen und wie ihr wisst, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder sonstige Beschimpfungen oder Lobeshymnen habt,
werft mit faulen Eiern.
Genau. Oder mit Blumen, was ihr wollt. Ihr könnt uns überall erreichen auf Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads oder auf YouTube kommentieren oder bei Spotify kann man auch kommentieren. Ich glaube, bei Apple Podcast auch. Guckt einfach in den Linktree BoldlyPod, da findet ihr alles oder was weiß ich. Ihr werdet schon, wie gesagt, wissen, wo ihr hin müsst. Dementsprechend wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, wir hören uns.
Wir hören uns, genau.
Tschüss.
Viel Spaß. Und nicht unterkriegen lassen, sage ich immer.
Genau. Und nicht jeden Scheiß glauben.
Nicht jeden Scheiß glauben, genau.
Bis dahin.
Und tschüss.
Boldly Pod. Star Trek in Review.
Transfer complete.